Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Mit Anna Hoffmeister.
Hallo und herzlich willkommen. Ob zum Trinken, Kochen, Duschen oder Waschen. Wasser ist eine unabdingbare Ressource unseres Lebens. Etwa 2/3 dessen, was wir brauchen, werden aus dem Grundwasser gewonnen. Doch insbesondere bei einer Hitzewelle sinkt der Grundwasserspiegel natürlich deutlich. Zahlreiche Kommunen haben deshalb in den vergangenen Wochen zum Sparen von Wasser aufgerufen und sogar die Wasserentnahme aus fließenden Gewässern verboten. Wie ist es um die Wasserversorgung in Deutschland bestellt? Damit wir diese Fragen klären, haben wir heute Dietrich Borchert eingeladen. Als Hydrobiologe forscht er seit vielen Jahrzehnten am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung zur Wechselwirkung zwischen Wasser und Umwelt. Ich begrüße Sie, Herr Borchert.
Ich grüße Sie.
Herr Borchert, wir hatten im letzten Monat die heißesten gemessenen Wochen in Deutschland. Mittlerweile hat es auch in vielen Städten ein bisschen geregnet. Zwar nicht sehr stark, aber doch über die letzten Tage immer wieder. Hat sich der Grundwasserspiegel eigentlich schon wieder erholt?
Nein, durch so kurze Regenfälle, die jetzt sich über Tage erstreckt haben, zum Teil auch über Wochen, und das jetzt auch im Sommermonat Juli oder Ende Juni, erreicht dieser Niederschlag das Grundwasser überhaupt nicht. Das hat damit zu tun, dass dieser Regen bei warmen Temperaturen fällt, wenn die Vegetation voll entwickelt ist. Aufgrund der hohen Temperaturen verdunstet sofort ein erheblicher Teil wird von den Pflanzen direkt aufgenommen, dann über die Blätter verdunstet. Und ein kleiner Rest fließt dann noch vielleicht in den nächsten kleinen Bach oder in die Kanalisation, aber im Grundwasser kommt davon kein Tropfen an.
Dabei, wenn ich jetzt mal ganz naiv mir nochmal in Erinnerung hole, wie der Wasserkreislauf funktioniert, dann ist es ja eigentlich so, das Wasser ist nicht weg. Die Sonne verdunstet das Wasser, das geht dann in Wolken über, die regnen sich dann irgendwann ab, das Wasser landet wieder auf dem Boden. Wo ist denn das Wasser hin?
Wir haben es genau mit einem Wasserkreislauf zu tun, der genau daraus besteht, nämlich dass im Grunde genommen wir die Verdunstung erstmal des durch Niederschlag fallenden Wassers als Antreiber haben und damit Wasserdampf entsteht, der dann transportiert wird in der Atmosphäre, dann abhängig von verschiedenen Bedingungen, das können Gebirge sein, das können Staulagen sein in der Landschaft. Dann, wenn er abregnet, kann er im Grunde genommen 3 Wege nehmen. Er kann, wie gerade beschrieben, verdunsten, wenn es warm ist. Er kann als nächstes von den Pflanzen aufgenommen werden und dann über die Blätter verdunstet werden. Er kann abfließen und dann in dem nächsten Oberflächengewässer landen. Und der Rest, der dann übrig bleibt, kann eben, wenn er über die Wurzelzone hinaus tiefer in den Untergrund versickert, zu Grundwasser werden.
Aber Grund- und Oberflächenwasser, das ist ja das Wasser, was wir fürs Trinkwasser dann verwenden am Ende des Tages. Davon gibt es ja viel, viel mehr, als wir am Ende brauchen. Wieso kommen wir da eigentlich nicht ran?
Das Wasser an sich ist unterschiedlich zugänglich. Es ist so, dass das Grundwasser die größte Wasserreserve ist, die wir im Untergrund haben. Da reden wir über Tiefe. Es gibt flaches Grundwasser, das in wenigen Metern oder vielleicht in 10, 20 Metern Tiefe liegt, je nachdem, wo das im Untergrund gestaut wird und wo dann Hohlräume sind, in denen sich das Wasser sammeln kann. Das kann aber auch noch sehr viel tiefer gehen. Und wir wissen das vielleicht aus den Mineralwasserquellen, das können auch 1000 Meter sein, also sehr, sehr viel tiefer. Und es gibt auch, wenn wir jetzt das global betrachten, die größten Süßwasserreserven der Welt sind Eis. Das ist der Eisschild in Grönland, das sind die Polkappen, das sind die Schneelager in den hohen Gebirgen. Das sind die großen Wasserreserven. Wenn wir jetzt an die Fließgewässer denken, das Wasser ist ja nicht statisch fest irgendwo sozusagen angekettet, sondern es bewegt sich, es folgt der Schwerkraft, und das Süßwasser, das eben nicht die beschriebenen Wege nimmt, sondern in den Oberflächengewässern, in den Fließgewässern landet, wird halt irgendwann zu Salzwasser, wenn es das Meer erreicht. Und wir wissen, dass wir das Salzwasser nur mit sehr, sehr großem Aufwand zu Trinkwasser machen können.
Also es ist im Grunde genommen ungleich verteilt.
Es ist eine Frage der Verteilung, und da kommt hinzu, dass das regional kleinräumig sehr unterschiedlich ist, auch in Deutschland. Wir haben große Unterschiede schon im Niederschlag. Die niedrigsten Niederschläge liegen so bei 450 Millimeter, das sind 450 Liter Wasser pro Quadratmeter und Jahr. Regionen wie Berlin, Teile von Brandenburg, Nordostdeutschland. Wir haben aber auch Regionen, Voralpenland, mit 2000 Millimeter allein Niederschlag pro Jahr, das ist schon mal die fünffache Menge. Und dann kann man sich vorstellen, dass dadurch einfach schon mal ein unterschiedliches, wir sagen, Wasserdargebot da ist. Und dann, wenn wir an die Vegetation denken, ist uns sofort vor Augen, dass die unterschiedlich ist, je nachdem, ob wir in Wäldern, in der Agrarlandschaft sind. Und wenn wir jetzt an den Untergrund denken, dann ist eben auch schon der Boden, aber erst recht der tiefere Untergrund in Deutschland sehr, sehr unterschiedlich beschaffen. Wir haben Regionen, die haben überhaupt kein Grundwasser, weil dort einfach Grundgestein liegt, das gar keine Poren hat. Während wir in anderen Regionen, in Flusstälern zum Beispiel, oder wenn wir an den Norden Niedersachsens durch die Eiszeit denken, an große Teile Niedersachsens, dann Untergrundbeschaffenheiten haben, die große Porenräume haben, in denen sehr viel Wasser festgehalten und auch gespeichert werden kann, wo wir dann große, ergiebige Grundwasserquellen haben. All das ist in Deutschland höchst unterschiedlich verteilt.
Jetzt haben Sie schon gesagt, verändertes Niederschlagsmuster, also an verschiedenen Orten regnet es verschieden viel. Es gibt eine hohe Verdunstung. Im vergangenen Jahr gab es Berichte, die haben große Sorgen geschürt auf Basis einer Studie. Und da hieß es dann, in jeder zweiten Kommune in Deutschland herrscht Grundwasserstress. Und das wurde interpretiert so, dass mehr Grundwasser entnommen wird, als sich durch Niederschläge neu bilden kann. Kommt uns jetzt bald kein Wasser mehr aus dem Hahn, Herr Borchert, oder wie muss ich das verstehen?
Um die letzten Teil der Frage zu beantworten, also die Wasserhähne werden in Deutschland auch auf absehbare Zeit weiterhin 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche Trinkwasser abgeben in die Privathaushalte und auch für andere Nutzungen. Also die Form der Trinkwasserversorgung ist auf absehbare Zeit gesichert. Das hat auch mit der guten technischen Infrastruktur zu tun, die wir in Deutschland haben. Also mit anderen Worten, die kommunalen Versorgungsunternehmen sind es im Wesentlichen. Wir haben in Deutschland rund 4.500 regionale, kommunale Wasserversorger mit entsprechenden Grundwasserbrunnen, Wasserwerken, Verteilungssystemen. Da sind wir grundsätzlich erstmal auf einer, auch gerade im Vergleich zu anderen Ländern, gut aufgestellt. Zur Studie, die sich angeschaut hat, wie ist denn das Verhältnis der Wassernutzung im Verhältnis zu dem, was sich jährlich neu bildet, in dem schon angesprochenen Wasserkreislauf. Und da gibt es eine Zahl, die heißt 20%. Die hat sich auch in der Wissenschaft international bei entsprechenden Studien, die das bewerten, durchgesetzt. Und die besagt, wenn mehr als 20% der Grundwasserneubildung genutzt werden, dann können Stresssituationen eintreten, mit anderen Worten nicht mehr alle Nutzungen. Und wir reden ja nicht nur über das Wasser zu Hause im Wasserhahn, wir reden über die Industrieunternehmen, wir reden über den Bergbau, wir reden vor allen Dingen auch über die Landwirtschaft, wir reden über die Energiewirtschaft. Wasser ist ja in allen diesen Wirtschaftsbereichen wichtig und wird gebraucht. Und wenn dieser Gebrauch eben diese Zahl von 20% erreicht oder überschreitet, dann reden wir von Wasserstress. Und das hat diese Studie vor einem Jahr für Deutschland gemacht, aber auch international, zum Beispiel die Europäische Umweltagentur, aber auch die Vereinten Nationen orientieren sich an dieser Zahl, um im großräumigeren Vergleich auf europäischer Ebene, auf globaler Ebene, sich dieser Frage zu nähern, wo ist das Verhältnis zwischen dem Wasserangebot, Dargebot und dem Wassergebrauch, nähert sich dieser Grenze, und wenn sie überschritten wird, ist es dann eben eine, die entweder schon nachteilige Folgen hat oder es drohen in absehbarer Zeit bei weiteren Steigerungen der Nutzung eben Nutzungskonkurrenzen, vielleicht sogar Nutzungskonflikte.
Ich wollte gerade sagen, was heißt denn Stress eigentlich? Heißt das, dass wir dann diese Konkurrenz haben, oder heißt das, dass dann wirklich einfach nichts mehr an Wasser zur Verfügung steht, dass das zu verschmutzt ist? Was heißt Stress bei Wasser?
Ja, Stress wird unterschiedlich definiert, tatsächlich auch in der Wissenschaft. Genau, auch beim Menschen. In diesem Fall ist Stress so nicht so zu verstehen, dass jetzt bei Überschreiten dieser Grenze morgen der Wasserhahn trocken ist. Der Stress ist zu verstehen, dass wir uns einer Situation nähern, wo eben das Wasserdargebot nicht mehr für alle reicht. Und das sehen wir jetzt ja auch, dass es dann dazu kommen muss, eventuell Nutzung zu reduzieren, einzuschränken, vielleicht sogar zu verbieten. Und um nochmal die Studie im letzten Jahr zu zitieren, die unterscheidet zwei Arten von Stress. Eines ist ein sogenannter struktureller Stress. Das heißt, das ist etwas, wo auf lange Sicht betrachtet das Verhältnis zwischen der Nutzung von Wasser in einer Region im Vergleich zu der Bevölkerungsdichte, zur Industriedichte, zur Intensität des Bergbaus und so weiter regional ein Missverhältnis besteht. Und sie unterscheiden oder ergänzen dazu den akuten Wasserstress im Gegensatz zu dem strukturellen. Und das ist einer, der, wie wir es jetzt in mehreren Jahren immer wieder gesehen haben, durch Ereignisse, Trockenereignisse, die in einem Jahr auftreten oder wenn wir auch Trockenheiten wie jetzt 2018 bis 2022, 4 Jahre hintereinander, das ist ja ein zusammenhängendes Trockenereignis gewesen, wo solche eher episodischen Perioden, Trockenperioden sind, die dann zu Wasserknappheit und Wassereinschränkungen führen. Und das ist eine andere Stresssituation eben als dieser sogenannte strukturelle Wasserstress. Und das hat diese Studie höher aufgelöst und sind zu entsprechenden Einschätzungen für Deutschland gekommen.
Herr Borchert, ich muss mal noch mal ein Wort klären. Sie sprechen immer von Dargebot und ich kenne das Wort Angebot. Was ist der Unterschied?
Das Dargebot ist tatsächlich ein wasserwirtschaftlicher Begriff. Man kann ihn sprachlich auch im Verständnis eigentlich mit Angebot gleichsetzen. Dargebot ist wasserwirtschaftlich definiert als der sich jährlich erneuernde Anteil im Wasserkreislauf. Und damit ist es so etwas wie das, ich sage jetzt mal, potenzielle Angebot. Das, was potenziell genutzt werden kann, das heißt aber noch nicht, dass es tatsächlich genutzt werden kann. Das hängt dann davon ab, kann ich es technisch erschließen, kann ich es verteilen, komme ich an dieses Wasser heran, habe ich Verteilungssysteme, habe ich Speicher, in denen ich dieses Wasser, Stichwort Talsperren, vielleicht überhaupt speichern kann. Und deswegen gibt es diesen wasserwirtschaftlichen Begriff des Dargebotes.
Jetzt hatten Sie schon angesprochen, das Reduzieren von Wasserverbrauch, das womöglich Verbieten von Wasserentnahme, das haben ja tatsächlich Kommunen in den letzten Jahren und auch in diesem Jahr schon flächendeckend getan, also zum Sparen aufgerufen, die Privathaushalte und auch Wasserentnahmeverbote ausgesprochen, wobei man sagen muss, da geht es auch um das Abpumpen von Wasser aus Flüssen, aus Bächen. Finden Sie, das ist der richtige Weg, damit umzugehen?
Es ist ein Baustein einer Strategie des Umgangs mit sich veränderndem Wasserdargebot, das sinnvoll ist. Und im Grunde genommen ist es ja, so wie es jetzt gehandhabt wird, eine Vorsorgemaßnahme. Es ist ja so, dass, genau wie Sie zu Recht sagen, diese Beschränkungen des Wassergebrauchs sind typischerweise zunächst mal Beschränkungen, die das Oberflächenwasser betreffen, also kleine Bäche, kleine Standgewässer. Und da wird typischerweise untersagt, dass mit technischen Geräten wie Pumpen, Schläuchen und solchen Systemen große Wassermengen entnommen werden für die Bewässerung, für andere Zwecke. Das betrifft oft die Landwirtschaft, die jetzt solche Trockenperioden örtlich auch über und auch einzelne Betriebe, die natürlich ihre Ernte retten wollen. Und das Zweite, das ist dieses, was wir dann hören, das Sprengen von Grünflächen, das Sprengen von Sportplätzen, das Befüllen von Pools im häuslichen Gebrauch. Das betrifft eher schon das Thema Trinkwasser und Grundwasser, weil in Deutschland ja für den häuslichen Gebrauch typischerweise das Wasser aus Grundwasser kommt. Und da reden wir dann tatsächlich über den Schutz der Grundwasserressourcen.
Also da geht es nicht darum, zu Hause beim Waschen, beim Kochen oder so das Trinkwasser zu sparen, sondern dann, wo man das in großen Mengen nutzt, dieser Aufruf?
Ja, es geht, dann reden wir über den häuslichen Gebrauch. Also ein Teil dieser Aufrufe, gerade auf kommunaler Ebene, hat auch damit zu tun, diese Wasserknappheit kann auch dadurch entstehen, dass die technischen Systeme, die sogenannten Spitzenverbräuche des Wassers in den Trinkwasserverteilungsnetzen nicht mehr decken können. Dieses Wasser muss gepumpt werden. Wir sind ja auch alle gewohnt, dass ein gewisser Wasserdruck in den Leitungen vorhanden ist. Der muss auch da sein, damit am letzten feinen Ende eines Trinkwassernetzes tatsächlich noch Wasser aus dem Wasserhahn fließt. Wenn jetzt alle gleichzeitig den Wasserhahn voll aufdrehen würden, weil sie duschen, weil sie ihre Pools füllen, weil sie tagsüber ihren Rasen bewässern, dann bricht das Netz zusammen, nicht weil kein Wasser mehr drin ist, sondern weil der Druck nicht aufrechterhalten werden kann, um es vor allen Dingen in die feinen Verästelungen des Trinkwassernetzes zu fördern. Deswegen dient das auch dazu, Spitzenverbräuche zu begrenzen, damit eben die technische Funktion der Trinkwassernetze aufrechterhalten bleibt. Und das ist deswegen ein Appell, der sich an alle Bürger richtet, gerade mit den wasserintensiven Nutzungen, Duschen, Toilettenspülung, Dauerbewässerung, Füllen von Pools in solchen Situationen zurückhaltend zu sein oder sie am besten auf das notwendige Minimum zu beschränken.
also das scheint mir recht einleuchtend zu sein. Nichtsdestotrotz gibt es ja nicht nur den Wasserverbrauch zu Hause, sondern Sie haben das vorhin auch schon angesprochen. Es gibt ja auch eine Menge Wasserverbrauch für die Industrie, für die Textilherstellung, für die Energieversorgung. Also Energieversorger, der braucht extrem viel Wasser für die Kühlung. Wäre es nicht vielleicht angemessener, erstmal dort zu schauen, ob man in diesen großen Industrien, die wirklich im großen Stil Wasser verbrauchen, mehr sparen könnte?
Es sind alle gefragt und die Industrieunternehmen, und das fängt beim Kleingewerbe an, das fängt ja schon bei der Wäscherei, bei der Autowaschstraße, bei der Bäckerei und so weiter an, genauso an demselben Strang zu ziehen. Und es ist so, dass es auch keineswegs einseitig ist. Und in der Industrie ist es so, dass da ist es das große Thema Wasserwiederverwertung und vor allen Dingen auch die Nutzung von Brauchwasser. Man braucht nicht für jede Wassernutzung hochreines Trinkwasser, das wir trinken, das wir wirklich zum Kochen brauchen. Wir brauchen es in bester Qualität zum Kochen. Wir brauchen es in bester Qualität zum Trinken. Aber wir brauchen es nicht in derselben Qualität, um unseren Rasen zu wässern oder um eine Montagehalle auszuspülen oder das als Putzwasser zu nehmen. Und deswegen ist das Thema Wasserwiederverwendung, aber auch das Aufbereiten von Brauchwasser, aber auch die Nutzung von Regenwasser in den Regenzeiten, um es zwischenzuspeichern, um es nachher in solchen Trockenzeiten als Brauchwasser zu nutzen, ganz wichtige Maßnahmen. Und das wird auch in der Industrie in zunehmendem Maße auch bereits angewendet, sodass man erstmal grundsätzlich davon ausgehen kann, dass jeder seinen Beitrag an der Stelle leistet.
Ich frage mal nochmal nach. Es gibt ja ein deutsches Gesetz, das sagt, Wasser eines fließenden oberirdischen Gewässers und Grundwasser sind nicht eigentumsfähig. Also Grundwasser ist ein Allmendegut, das ist für alle zugänglich. Und das führt auch dazu, dass zum Beispiel Industrie oder Landwirtschaft oft, wenn sie große Mengen an Wasser haben wollen, wasserrechtliche Genehmigungen einholen müssen. Und wenn man sich das mal so anschaut, wer diese Genehmigungen bekommt und wie groß die sind, also wie viel Mengen an Wasser die bekommen und wie lange diese Genehmigungen auch sind, dann gibt es da große Kritik, weil das eben in ja, sehr großem Stil vergeben wird. Müsste man nicht da vielleicht auch sagen, das kontrollieren wir besser? Weil Sie sagen jetzt, die Unternehmen, die gucken da schon, aber müsste man sie nicht vielleicht noch ein bisschen besser wirklich überprüfen und regulieren?
Wir müssen zunächst mal sehr viel besser erfassen, wer eigentlich Wasser nutzt. In einer bestimmten Region, in einem bestimmten Gewässereinzugsgebiet, in einem Einzugsgebiet auch von Grundwasserkörpern. Denn das ist eines der großen Defizite, die wir haben in Deutschland. Wir haben zwar tatsächlich ja, also auch Grundwassermessstellen gibt es sehr, sehr viele in Deutschland. Und es wird da tatsächlich gemessen. Aber was den Wassergebrauch angeht, gibt es in der Tat sehr große Defizite. Und die finde ich auch nicht akzeptabel persönlich, auch aus fachlicher Sicht nicht. Weil man kann ja die Bilanz zwischen dem, was da ist, das können wir mittlerweile sehr genau erfassen. Wir messen den Niederschlag hochgenau. Wir messen die Verdunstung hochgenau. Wir messen mittlerweile mit Satelliten die Verschiebung des Erdschwerefeldes und können daraus rückschließen, wie viel Grundwasser im Untergrund ist. Wir können die kosmische Hintergrundstrahlung für Bodenfeuchte nehmen. Also all das kann die Wissenschaft. Aber was wir nicht können, ist zu erfassen, wer nutzt eigentlich Wasser, weil nämlich die erteilten Erlaubnisse oder Genehmigungen zum Teil noch in analogen Wasserbüchern stehen. Und auch keiner genau hinguckt, wie viel von den genehmigten Wassermengen denn eigentlich tatsächlich genutzt wird. Obwohl es auch da Ansätze gäbe. Also hier ist die sehr viel konsequentere Erfassung, das Schließen der Datenlücken, das Zusammenfügen dieser Daten zu einer wirklichen Wasserbilanz der erste wichtige Schritt. Und man sollte es eigentlich nicht glauben, dass in einem so hochentwickelten Land mit bekannten Digitalisierungsdefiziten dieses Wissen nicht vorhanden ist. Und das betrachte ich als ein fundamentales Defizit, weil nur wenn diese Bilanz klar ist, dann kann man auch sagen, welche Nutzung genehmigungsfähig ist, überwacht werden muss oder nicht. Denn ich sage mal, eine Wassernutzung, selbst wenn sie auf den ersten Blick groß erscheint, ist ja kein Problem, solange sie an dem Dargebot nachhaltig ausgerichtet ist. Wenn sich tatsächlich viel erneuert an einer gegebenen Stelle, dann ist auch die Nutzung dort anders zu sehen als in einer Region, in der die ganze Situation von Natur aus angespannter ist. Deswegen glaube ich, dass die Genehmigungen oder Erlaubnisse tatsächlich bessere fachliche Grundlagen haben, als wir sie in vielen Regionen sehen.
Wenn wir darüber sprechen, müssen wir natürlich auch über die Qualität von Wasser sprechen, weil ins Grundwasser sickern ja auch Reste bzw. Wasser, was durchaus kritische Werte von zum Beispiel Plastik enthält. Wie ist das denn mit der Qualität des Wassers? Das ist ja eigentlich eines der besten überwachten Lebensmittel in Deutschland. Auch die Wasserleitungen scheinen in Deutschland besser aufgestellt als in anderen Ländern. Wie ist es darum bestellt, Herr Borchert?
Also für die Trinkwasserqualität, die aus dem Wasserhahn kommt, kann man das nach wie vor sagen. Wir haben auch im internationalen Vergleich eine Situation, die ja dadurch gekennzeichnet ist, dass man an jeden Wasserhahn gehen kann, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, und man bekommt ein Wasser höchster Qualität daraus, dass man bedenkenlos trinken kann und nicht am nächsten Tag krank ist. Das ist weltweit die Ausnahme. Das muss man an allererster Stelle sagen. Das gilt nicht für die Rohwasserseite. Also die Frage, wo kommt denn das Wasser her, das wir zu Trinkwasser aufbereiten? Wie gesagt, zu etwa 2/3 ist es Grundwasser. Dann spielen Talsperren eine große Rolle und dann noch verschiedene Quellen. Natürliche Gewässer wie der Bodensee zum Beispiel ist in Süddeutschland von größter Bedeutung und ist dort der größte, also Rohwasserspeicher für die Trinkwassergewinnung. Und da muss man sagen, dass es darum nicht gut bestellt ist. Wir haben auf der Qualitätsseite vielleicht sogar noch größere Probleme als auf der Mengenseite. Und das hat mehrere Gründe. Das eine ist das Problem Nährstoffe, überwiegend aus der Landwirtschaft. Nitrat ist das Problem. Wir haben mittlerweile viele, viele Regionen in Deutschland, wo Pestizid oder Pestizidrückstände der Anwendung in der Landwirtschaft im Grundwasser gefunden werden, die entsprechend technisch aufwendig dann aus dem Wasser herausgeholt werden müssen. Es kommen Medikamentenrückstände dazu, gerade aus der in bestimmten Regionen, dort wo wir Intensivtierhaltung, hohe Gülleaufbringungsmengen haben. Aber wir haben mittlerweile auch solche Stoffe wie sogenannte Ewigkeitschemikalien. Jeder hat vielleicht schon mal diese Abkürzung PFAS, PFAS gehört, für eine Gruppe von Stoffen, viele, viele Einzelsubstanzen, die aber alle die unangenehme Eigenschaft haben, dass sie praktisch nicht abgebaut werden. Und dadurch ist es nicht überraschend, dass die dann irgendwann auch im Wasserkreislauf auftauchen. Aber wir müssen sehr vorsichtig sein, den Wasserkreislauf nicht mit Stoffen anzureichern, die wir irgendwo in die Umwelt entlassen und die uns dann mit entsprechender Verzögerung über den Wassertransportpfad wieder im wahrsten Sinne des Wortes auf die Füße fallen.
Wenn wir nochmal auf den Punkt des Wassersparens zurückkommen, wie kann das denn in Zukunft aussehen? Also es hört sich jetzt in meiner Ansicht ein bisschen so an, als wenn wir uns in Zukunft eigentlich überlegen müssen, für welche Produkte ist uns wie viel Wasser wert?
Das ist ein sehr relevanter Aspekt und auch ein sehr relevanter Gedanke, weil ja jedes Konsumgut, also jetzt über den direkten Trinkwasserbrauch hinaus, ist ja unter Wasserverbrauch produziert worden. Es gibt kein Lebensmittel, es gibt kein Kleidungsstück, es gibt kein Auto, es gibt keinen Halbleiter, der in irgendwelchen elektronischen Bauteilen drin steckt. Und gerade die Halbleiterindustrie ist ja eine der auch jetzt kommenden boomenden Industrien, die nicht unter Wasserverbrauch produziert worden wären. Das heißt mit anderen Worten, jedes Produkt enthält sogenanntes virtuelles Wasser. Und das kann viel und wenig sein. Und denken wir mal an Nahrungsmittel. Wir kaufen Nahrungsmittel, die nicht vor unserer Haustür vielleicht produziert worden sind, sondern in ganz anderen Regionen Europas oder sogar der Welt. Und dann stellt sich die große Frage, sind die an dem Ort der Produktion unter nachhaltigen Wasserbedingungen produziert worden oder importieren wir uns durch die Frucht A oder B nicht den Wasserstress, den wir an anderer Stelle, an anderem Ort, in anderen Ländern verursacht haben, durch die Konsumentscheidung. Und das hat sehr viel mit Wassergerechtigkeit zu tun.
Also würden Sie sagen, am Ende des Tages ist das alles abhängig von der eigenen Konsumentscheidung, ob ich mir jetzt ein Auto kaufe oder diesen Apfel oder diese Banane?
Nicht die Konsumentscheidung an sich, aber die Produktwahl. Weil Konsum und auch Wassergebrauch ist an sich ja nicht verwerflich. Und Wassergebrauch ist sogar natürlich. Also wir müssen Wasser trinken, wir müssen uns waschen, um Hygiene, eine hygienisch gesunde Umwelt zu haben, weil wir uns sonst, wie wir in den Cholera-Epidemien des 19. Jahrhunderts gesehen haben, sonst selbst in großer Zahl sehr schnell umbringen, wenn wir gemeinsam in Städten leben. Also ohne die saubere Trinkwasserversorgung, ohne die Hygiene, das sind auch heute ja noch die entscheidenden Punkte. Deswegen ist der Wassergebrauch auch ein Muss und der ist auch notwendig für ein lebenswertes Leben. Das ist nicht zu kritisieren, aber wir können über die Produktentscheidungen, kann jeder Einzelne jeden Tag sehr viel tun, eine in Bezug auf das Wasser verantwortliche Konsumentenentscheidung zu treffen. Und da sind die Unterschiede groß. Das kann man sich schon klar machen an der Tomate. Die kann man kaufen jetzt in dieser Jahreszeit wirklich regional. Die wächst ja auch vor der Tür, die Angebote sind da. Oder ich kaufe sie vielleicht aus Südwesteuropa, aus Regionen, die ihre ganzen Wasserressourcen durch diese in kürzester Zeit durch eine nicht nachhaltige Landwirtschaft übernutzt haben und auch ruiniert haben, bis hin Ausmaße hinein, die auch nicht mehr sanierbar sind. Also die Frage, wo kommt das her? Da kann ich als Verbraucher schon sehr, sehr gut mitentscheiden, was diese Kaufentscheidung in Bezug auf Wasser bedeutet.
Aber bei der Energieversorgung zum Beispiel, das ganze Wasser, was für die Kühlung drauf geht, da kann ich ja nicht mitentscheiden, wie viel Wasser man da.
Na, der Verbrauch in Deutschland ist ja stark rückläufig. Also das war ja schon mal, er ist groß. Wir müssen aber auch sagen, es geht da um Wassergebrauch. Es geht nicht um Wasserverbrauch. Das ist Kühlwasser. Das läuft durch Kühltürme durch. Also es wird eingesaugt, es kühlt Turbinen zu Strom, also wird wieder in die Umwelt abgegeben mit Grenzwerten. Da ist auch nicht die Wasserentnahme an sich das Problem, sondern die Temperaturerhöhung im Gewässer, weil das Wasser wird wärmer in die Umwelt abgegeben, als es entzogen worden ist. Dafür gibt es Grenzwerte, die dafür sorgen, dass daraus keine vor allen Dingen ökologischen Schäden in den Gewässern entstehen. Wenngleich uns die Situation wie zum Beispiel 2018, aber auch danach die Hitzesommer gezeigt haben, dass die Gewässer sich vielfach mittlerweile so hoch aufheizen, dass eigentlich gar keine zusätzliche Erwärmung mehr vertragen wird von den Gewässern jetzt aus ökologischer Sicht. Das hat auch dazu geführt, dass schon Kernkraftwerke gedrosselt werden mussten und auch abgeschaltet werden mussten. Und Frankreich zum Beispiel, das ja in hohem Maße auf die Atomenergie nach wie vor baut, hat ein Riesenkühlwasserproblem in Anbetracht der sich jetzt einstellenden klimatischen Situationen, die wir durch die andere Energieentscheidung, die wir hier in Deutschland getroffen haben, in Richtung Erneuerbare und Ausstieg vor allen Dingen auch aus der Kernenergie in der Form nicht haben. Aus Sicht des Wassers ist es einfach sehr zu begrüßen.
Was wir noch gar nicht erwähnt haben, ist, dass es ja seit 3 Jahren eine nationale Wasserstrategie in Deutschland gibt. Also das sind Ideen, um die Wasserreserven zu sichern und die Wasserwirtschaft resilienter zu machen. Dieser Plan ist nur eine Empfehlung, es soll umgesetzt werden in den nächsten 4 Jahren. Was braucht es denn aus Ihrer Sicht, um die Wasserqualität auf Dauer zu erhalten und die Wassermengen vielleicht auch, die wir brauchen, zu sichern?
Die nationale Wasserstrategie kommt genau zur richtigen Zeit und ist ja auch Ergebnis eines Dialogprozesses. Da ist ein langer Prozess mehrere Jahre vorangegangen, bevor die dann jetzt 2023 im Kabinett beschlossen worden ist, wo alle großen Wassernutzer, alle Interessensgruppen mit dran beteiligt waren, Konsens darüber zu erzielen, wo haben wir denn die großen Herausforderungen, wo liegen denn welche Verantwortlichkeiten und wer kann was tun. Die nationale Wasserstrategie ist ja zunächst mal eine Strategie, aber es gibt ja konkrete Aktionsprogramme, die auch mit Budgets hinterlegt sind. Der Aktionsplan natürlicher Klimaschutz ist ein Beispiel, der zum Beispiel sehr stark auf das Thema Landschaftswasserhaushalt, Schwammlandschaften, mehr Speicherung von Wasser in den Zeiten, in denen zu viel in kurzer Zeit kommt, um es zu strecken in die Zeiten, wo wir jetzt Dürre haben und dieses Wasser brauchen. Das ist auch mit erheblichen Mitteln ausgestattet. Die Maßnahmenumsetzung hat eingesetzt und ist im Gange. Was den Bereich angeht, würde ich sagen, hat gerade die nationale Wasserstrategie dafür gesorgt, dass das auf den Weg kommt. Und gleichzeitig hat die Tatsache, dass einfach der Klimawandel jetzt wirklich seit spätestens 17, 18 durch diese Sequenz von Dürrejahren für jeden spürbar geworden ist. Ob es der Trinkwasserversorger ist, der Landwirt ist oder der Bürger, der in der Stadt mit der Hitze fertig werden muss oder ob es der Energieversorger ist, das ist in der Breite angekommen. Und was ich beobachte, ist, dass auch in diesen Sektoren jetzt tatsächlich intensiv an diesem Thema Wasser gearbeitet wird. Die Umsetzung könnte in meinen Augen noch schneller gehen, sie könnte auch konsequenter sein. Und wir haben es natürlich nach wie vor auch mit dem Aushandeln von Nutzungskonkurrenzen zu tun. Und wir wissen alle, wie schwierig und langwierig dann solche Prozesse werden können, wenn an der einen oder anderen Stelle die Einsicht auf sich warten lässt.
Das sagt der Hydrobiologe Dietrich Burchert vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, mit dem ich hier über das Problem der Wasserversorgung in Deutschland gesprochen habe. Herzlichen Dank, Herr Burchert.
Ich danke Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der Deutschlandfunk-App.